Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Günther-Güldenpfennig. Ich bin Fotografin und begleite Frauen nach einer Krebserkrankung dabei, wieder einen neuen Blick auf ihren Körper zu finden. Ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Zu Gast ist bei mir Eva. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo Franziska, ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch.
Eva, welche Diagnose hast du denn erhalten und wann war das?
Ja, also meine Diagnose war Brustkrebs und zwar habe ich die erhalten Ende Dezember 2024.
Also genau. Ist noch gar nicht so lange her, ne?
Na, genau. Ich bin eigentlich jetzt gerade so durch mit dieser Akuttherapie. Genau, also ist noch nicht so lange her. Na.
Lass uns mal am Anfang starten, Eva. Woran hast du denn erkannt, dass etwas nicht stimmt? Hast du einen Knoten ertastet oder warst du bei der Vorsorgeuntersuchung oder wie war das?
Ja, also genau, ich habe plötzlich beim Duschen in der linken Brust einen Knoten ertastet, also ziemlich weit außerhalb eigentlich schon von der Brust Richtung Achselhöhle, also ziemlich am Rand und habe da aber irgendwie schon gleich gemerkt, irgendwie ist der zu spitz, so fühlt sich komisch an, war für mich gleich klar, muss ich zum Arzt gehen. Also das ist jetzt eigentlich das, wo ich es selber gemerkt habe, bloß die Geschichte ging eigentlich, das war jetzt 2024 eben, Geschichte ging aber eigentlich schon früher los, weil ich 2022 im Frühjahr zum ersten Mal zur Mammographie eingeladen wurde in diesen Mammographiebus. Da war ich dann auch und habe dann aber gleich schon den Bericht bekommen, es ist eine Auffälligkeit gefunden worden. Ich sollte es nochmal überprüfen lassen bei einem Radiologen. Gut, da war ich dann, habe dann einen Termin ausgemacht. Das war dann 2023 im Mai, habe ich Mammographie gemacht bei uns hier. Und dann hieß es, ja, da ist Mikrokalk zu sehen, der ist beobachtungswürdig und ich sollte in einem Jahr wieder kommen, dass man einfach schaut, ob sich das verändert. Gut, dann bin ich eben im Mai des nächsten Jahres wieder dorthin, wieder zum selben, wieder Mammographie gemacht. Eigentlich sollte Mammographie mit Ultraschall gemacht werden. Er hat sich dann aber nur die Mammographie angeschaut und hat doch so ganz lapidar schnell gesagt, ach, der Mikrokalk hat sich nicht verändert. Ganz normal, brauchen wir auch gar keinen Ultraschall machen, schauen wir gar nicht. Ganz normal wieder in 2 Jahren. Gut, da bin ich dann raus und das war eben im Mai 2024. Na, 23. Und im Juli drauf, also 2 Monate später, war das, wo ich diesen Knoten ertastet habe. Das war praktisch im Mai 23, also 2 Monate später. Das heißt, der muss bei der Mammographie schon da gewesen sein, natürlich im Mai und auch das Jahr vorher. Vermutlich diese Auffälligkeit, die im Bus eigentlich festgestellt worden ist, ist dann da oben irgendwo durchgewunken worden als Mikrokalk. Also ich gehe davon aus, das war schon da, weil der Knoten war etwa ungefähr da schon 2 Zentimeter fast, also knapp, also war sehr gut tastbar. Genau, und dann habe ich eben im Juli diesen Knoten ertastet und habe dann gleich sofort einen Termin beim Frauenarzt gemacht. Und der hat sich das dann auch angeschaut, also getastet und Ultraschall gemacht und hat dann gesagt, ja, der Knoten, das ist gutartig. Und man dachte, okay, dann habe ich gesagt, was ist denn dann das? Weil auch die gutartigen Knoten haben ja immer irgendeinen Namen. Na, das weiß er jetzt auch so nicht. Vermutlich ist es was, was sich so hormonbedingt verändert, mal größer, mal kleiner wird. Dann habe ich gesagt, na, der ist immer gleich, der verändert sich nicht. Na, das hat er gar nicht so. Nur auf mein wiederholtes Nachfragen hat er dann gesagt, gut, dann schauen wir uns die Sache in einem Monat nochmal an. Dann bin ich eben einen Monat drauf wieder hin. Er hat wieder Ultraschall gemacht und hat dann wieder gesagt, na, das ist gutartig. Er konnte mir auch bis dahin nicht sagen, was das eigentlich ist. Ein Fibroadenom, keine Ahnung. Na, er hat gesagt, das ist gutartig. Und dann dachte ich mir, na ja, gut, jetzt war ich bei Mammographie. Ich war 2 Mal beim Ultraschall. Irgendwo denkt man sich, na ja, dann wird's so sein. Dann ist es wohl gutartig. Wobei ich wirklich sagen muss, es war immer dieses Gefühl beim Drüberfahren, ich habe immer gemerkt, irgendwie es gehört da nicht hin, da stimmt was nicht. Hab das aber dann irgendwie weggedrückt, weil man, wenn man so oft beim Arzt war, und dann habe ich eben Ende, also im November eigentlich habe ich beschlossen, ich gehe jetzt noch einmal zu diesem Frauenarzt, mache gleich im Januar einen Termin aus zur Krebsvorsorge und dann bezahle ich mir selber den Ultraschall und er soll das nochmal anschauen. Und wenn er wieder das so mir nicht sagen kann, was das ist, dann lasse ich mir mal eine Zweitmeinung, höre ich mir mal an. Das hat sich dann aber erledigt, weil ich dann Ende November selber zufällig auf der Couch einen Lymphknoten ertastet habe in der Achsel. Und zwar war der dann schon so groß, also ich vermute so Tischtennisgröße in der Achsel.
Boah, um Gottes Willen.
Und dann habe ich schon gewusst eigentlich, okay, dann war mir eigentlich klar. Dann bin ich am nächsten Tag gleich zum Hausarzt. Der hat sich das dann auch alles angeschaut. Und in Verbindung mit dem Knoten war natürlich naheliegend, dass das jetzt doch irgendwie nicht so gut ist. Der hat mir dann für nachmittags einen Notfalltermin bei meinem Frauenarzt ausgemacht, bei dem ich ja war. Da war ich dann auch. Genau, dann war ich aber nicht bei meinem Gynäkologen, der mich untersucht hat, weil da in dieser Praxis sind zwei Frauenärzte. Also da war ich dann bei dem anderen, bei dem ich noch nie war. Der hat sich das einmal kurz angeschaut, habe ich schon gemerkt, oho, das gefällt ihm nicht. Hat dann ein paar Ausdrucke gemacht, ist aus dem Zimmer raus, hat sich, glaube ich, dann mit dem anderen Frauenarzt, also mit meinem Gynäkologen vermutlich, also ein bisschen abgesprochen, ist dann wieder reingekommen und hat gesagt, dann müssen wir dringend eine Mammographie machen. Das war Anfang Dezember. Da hatte ich dann aber erst am 17. Dezember Termin zur Mammographie. Das hat auch irgendwie nicht früher geklappt. Und genau, dann war ich zur Mammographie in Rosenheim und Ultraschall. Und genau, die haben dann gesagt, naja, die haben dann noch einen weiteren kleinen Knoten gefunden und dieser auffällige Lymphknoten natürlich. Und darum haben wir dann eine Stanzbiopsie. Haben sie gesagt, brauche Stanzbiopsie. Dann war das natürlich blöd, war kurz vor Weihnachten. Dann hat sie erst gemeint, na, das geht erst nach Weihnachten. Und haben wir gedacht, ach nein, bitte nicht. Und dann hat sie mir aber nochmal kurz vor Weihnachten reingezwängt. Am 23.12. war dann die Stanzbiopsie. Genau, und am 28. Dezember, das ging dann, finde ich, eh relativ schnell über die Feiertage. Also am 28.12. bekam ich dann, das war Freitag, am Nachmittag einen Anruf von dieser Radiologie. Und hat gesagt, ja, leider keine guten Nachrichten. Beide Knoten sind bösartig. Genau, das war dann die Info, die ich bekam. Dann habe ich gesagt, ja, und wie geht's jetzt weiter? Ja, der nächste Schritt ist jetzt zum Gynäkologen und der bespricht dann alles Weitere. Dann haben wir gedacht, okay, das ist perfekt, Freitagnachmittag, kein Frauenarzt mehr natürlich da. War ein bisschen blöd. Dann war halt das ganze Wochenende natürlich, also ich habe dann den Befund schon aufs Handy bekommen mit diesen ganzen Zahlen, Buchstaben, mit dem habe ich ja zu dem Zeitpunkt noch gar nichts anfangen können. Habe das natürlich dann alles gegoogelt übers Wochenende, weil ich habe ja auch keine Infos gehabt. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich gleich am Montag, das war dann der 30. Dezember, alles nicht sehr glücklich vom Datum her, bin dann gleich in der Früh zu meinem Gynäkologen gefahren. Genau, da war ich dann am Montag, 30.12. und bin dann am Empfang bei einer jungen Dame gewesen und habe dann eben gesagt, dass ich jetzt eben den Befund habe, Freitagnachmittag bekommen habe, dass ich Brustkrebs habe und ich möchte bitte gern mit dem Doktor sprechen. Dann hat sie gesagt, na, sie hat sie so nachgeschaut. Also es war auch keine Regung, kein tut mir leid, kein, also gar nichts. Mhm. Da war ich schon ein bisschen verwundert. Dann hat sie nachgeschaut und gesagt, sie hat noch keinen Befund. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe einen Befund am Handy. Ich möchte ja jetzt bloß jetzt mal kurz mit ihm sprechen, wie es weitergeht. Und dann hat sie in ihrem Computer weiter nachgeschaut und hat gesagt, na ja, dann machen wir am 17. Januar. Dann habe ich gesagt, was machen wir bitte am 17. Ja. Januar? Ja, der Termin beim Arzt. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, Sie haben mich jetzt richtig verstanden, oder? Ich habe Brustkrebs. Und dann hat es plötzlich irgendwann so auch so ohne Regung gesagt, da kann ich doch nichts dafür. Also ich war wirklich bedient. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Mhm. Also ich habe wirklich gedacht, man kriegt diese Diagnose, hat das ganze Wochenende eigentlich so den Kopf voll mit dieser Diagnose und hofft auf diesen Montag, wo man endlich zum Frauenarzt kommt und der einem die Sache ein bisschen erklärt und irgendwie sagt, so, wie geht's jetzt weiter? Weil ich brauche immer irgendwie, dass mir wer sagt, wie es denn jetzt weitergeht. Und dann, also ich war da wirklich, ich war da echt sprachlos, muss ich echt sagen. Irgendwann hat sie sich runtergehangelt vom Termin, irgendwann waren wir beim 7. Januar, dann habe ich gesagt, auch nicht am 7. Januar, habe ich gesagt, ich möchte bitte heute kurz mit ihm sprechen. Das war dann alles nicht möglich. Irgendwann hat sie gesagt, ich soll mich jetzt ins Wartezimmer setzen und warten, bis alle Leute weg sind und dann wäre ich dran. Und man dachte, nein, das hält jetzt alles nicht aus. Ich bin dann rausgegangen und habe dann selber im Brustzentrum angerufen. Mhm. Und die haben mir dann einen Termin gegeben. Also ich habe mir das dann alles dann tatsächlich selber gemacht, weil das war jetzt für mich momentan einfach zu viel. Und habe dann dort angerufen und dann war es halt natürlich auch mit den Feiertagen schlecht. Und da war dann der erste Termin halt auch erst am 7. Januar, weil halt natürlich Neujahr und Silvester und Heilig Drei König war ein bisschen, also das Timing war nicht sehr gut. Und habe dann am 7. Januar zum ersten Mal einen Termin gehabt mit einer Frauenärztin, die war wirklich sehr nett. Und die sie dann wirklich Zeit genommen hat, sie hat dann gleich gefragt, setzen Sie sich hin und was ist denn schon mit Ihnen besprochen worden? Und ich habe gesagt, gar nichts. Und die war ganz erschrocken. Sie hat auch gesagt, das gibt's doch nicht. Fast 2 Wochen lang hat mit mir niemand gesprochen. Und genau, und da war ich dann zum ersten Mal und dann ging es eigentlich los dann, so wirklich ab 7. Januar, genau. Mhm.
Lass uns nochmal die zeitliche Einordnung machen. Ich glaube, du hast da am Anfang dich mit den Jahreszahlen versprochen. Das erste Mal gab es Auffälligkeiten bei der Mammographie im Februar 22.
Genau.
Und dann hast du gesagt, dass du im Mai 22 das nochmal untersuchen lassen hast. Da wurde dann festgestellt, dass es da Mikrokalk in deiner Brust gibt.
Genau.
Ein Jahr später bist du wieder zum Frauenarzt gegangen, hast das nochmal überprüfen lassen. Das fand er aber nicht so besonders dramatisch. Und dann hast du im Juli 23 einen Knoten ertastet.
Genau.
Aber die Diagnose hast du dann Ende 24 erst bekommen.
Ja, weil ich war ja zwischendurch auch nochmal bei meinem Gynäkologen zur ganz normalen Krebsvorsorge, auch wieder mit Abtasten, immer noch mit meinem Knoten, auch wieder alles in Ordnung. Also ich habe praktisch eigentlich, also ab dem Moment, wo ich den Knoten selbst ertastet habe, also wenn wir da gleich aktiv geworden wären, hätte ich auf mein Bauchgefühl gehört. Das ist halt das, was ich nachträglich, ist natürlich bitter. Ich glaube halt, mir wäre der Lymphknotenbefall tatsächlich erspart geblieben, weil es war halt 1,5 Jahre Zeit, wo sich das natürlich schön ausbreiten konnte. Genau, das ist ein bisschen sehr unglücklich gelaufen.
Ja.
Genau.
Aber hast du denn, Eva, in der Zeit darüber mal nachgedacht, vielleicht nochmal einen anderen Frauenarzt aufzusuchen, also nochmal eine Zweitmeinung einzuholen?
Ja, also immer mal wieder. Ich habe da immer mal wieder mit wem gesprochen. Aber sag mal, irgendwie, ich war einfach nicht so wirklich beruhigt. Man kennt das ja, man geht zum Doktor, man hat was und wenn der dann sagt, das ist das und das, dann kann man oft damit umgehen und dann ist man beruhigt. Also so kenne ich das. Das war jetzt aber in dem Fall einfach nicht. Also ich habe schon selber irgendwie gemerkt, so ganz. Und ich habe dann schon immer wieder so mit diesem, so jetzt mal zu wem anders, aber zu dem Zeitpunkt, muss ich wirklich sagen, war ich immer noch so, dass ich mir gedacht habe, naja, der wird schon recht haben und ach, das ist jetzt auch blöd, dann gehe ich zum anderen Arzt, der meint dann, ach, die ist ja Hypochonder, was ist denn mit der? Ja, also irgendwie hatte ich immer so diese Vorstellung damals, also das passiert mir so jetzt natürlich nicht mehr, aber das war immer so. Ich habe halt einfach gedacht, naja, jetzt warten wir mal ab und dann war eben das, wie gesagt, im November 24, wo ich mir dann wirklich endgültig gedacht habe, nein, einmal gehe ich da jetzt noch hin und wenn ich wieder mit diesem unguten Bauchgefühl rausgehe, dann gehe ich woanders hin. Genau, aber das hat sich ja dann genau überschnitten, weil ich genau, glaube 2 Wochen später, nachdem ich den Termin bei meinem Gynäkologen für den Januar ausgemacht hätte, für die Krebsvorsorge, habe ich dann, glaube 2 Wochen drauf oder so diesen Lymphknoten ertastet.
Das ist ja unglaublich, was dir da mit diesem Arzt und in dieser Arztpraxis, auch mit der Schwester da passiert ist. Also da fehlen mir tatsächlich die Worte.
Mir auch tatsächlich. Es hat mich auch sehr lange beschäftigt, fast am Anfang mehr wie die Diagnose selbst, das muss ich wirklich so sagen. Also anfangs habe ich mich wirklich so, also das war für mich so unverständlich. Ich habe dann auch lange überlegt, was ich mache. Also ich habe dann tatsächlich dem Arzt, nachdem dann schon die Therapie gestartet ist, mal einen Brief geschrieben, weil ich wollte auch gar nicht mehr mit dem sprechen, das wollte ich gar nicht, aber ich wollte für mich einfach die Sache aus dem Kopf haben und die Sache einfach loswerden und ihm auch vielleicht mal sagen, ihm dachte man, vielleicht weiß der gar nicht, was der da vorne am Empfang sitzen hat, weil das geht einfach nicht. Also eine Patientin, die mit einer Diagnose Brustkrebs kommt, einfach so ohne eine Miene zu verziehen, einfach so eigentlich wegschicken wieder. Die hätte mich ja weggeschickt, die hätte mich für den 17. Januar einen Termin gegeben. Das geht einfach nicht. Und ich wollte einfach, das habe ich auch mal ausdrücklich geschrieben, ich möchte einfach nicht, dass das nochmal jemandem so passiert wie mir. Und auch, dass er vielleicht das nächste Mal, wenn er sich schon nicht sicher ist, was es für ein Knoten ist, dass er das nicht erkannt hat, mag ich ihm ja gar nicht vorwerfen. Mei, ist vielleicht manchmal so, aber wenn er sich nicht sicher ist, man hätte ja immer noch sagen können, machen wir halt vielleicht vorsichtshalber Stanzbiopsie, aber da kam ja gar nichts und ja, das wollte ich einfach mal loswerden und habe ihm dann einmal einen Brief geschrieben, habe ich natürlich nichts drauf gehört, war mir auch klar, aber für mich ist es damit dann aus dem Kopf gewesen.
Ja.
Weil ja, mich also, das schon sehr lange beschäftigt hat.
Das glaube ich. Ja. Also das ist ja menschlich wirklich, also unglaublich.
Ja.
Aber wie gut, dass du für dich ja irgendwie jetzt das so ein bisschen abhaken konntest.
Ja.
Bringt ja auch nichts, die ganze Zeit in diesem negativen Gefühl zu bleiben. Ne? Das hilft dir ja auch überhaupt gar nicht weiter.
Genau. Ich habe auch gesagt, es hilft jetzt nichts, dieses was wäre, wenn und hätte ich. Ja. Fakt ist jetzt, dass es so ist und ich muss mich jetzt auf das konzentrieren und nicht auf, das kann ich ja nicht mehr ändern. Genau, und so bin ich das dann auch dann letztlich angegangen, das Ganze. Ja. Mhm.
Genau, erzähl gern weiter. Was ist dann passiert? Du hast dann diesen Termin bei dieser sympathischen Radiologin gehabt.
Das war die Radiologin? Frauenärztin.
Frauenärztin.
Vom Brustzentrum, genau.
Mhm. Okay, wie ging das weiter? Was ist danach passiert?
Ja, dann waren erst natürlich diese ganzen, also ich habe ja auch wieder diese blauäugige Vorstellung gehabt, ich gehe jetzt da hin, 7. Januar, das ist der Tag der Tage und am nächsten Tag geht's los, dann so ungefähr, da schneiden wir die Sache raus und also so war irgendwie so meine Vorstellung. Ich habe mich ja noch nie damit beschäftigt und dann hat mir die schon gleich den Wind ein bisschen aus die Segel genommen, weil sie dann schon gesagt hat, ja, jetzt müssen wir natürlich erst Staging und schauen, wie weit sich das ausgebreitet hat und hat mir dann schon gesagt, das ist diese Knochensintigraphie und natürlich CT von den Abdomen und diese ganzen Termine und dann hat sie mir da so eine Zettel mit Terminen gegeben und der letzte Termin, meine ich, war so Ende Januar dann, 26. Januar, glaube ich, hätte man dann den Termin, den letzten, zur Besprechung, wie es denn weitergeht, nachdem die ganzen Staging-Untersuchungen durch sind. Also das war auch nochmal für mich momentan so ein Schlag ins Gesicht, weil man gedacht habe, nochmal so lang, 26, das sind ja nochmal 3 Wochen, wo wieder nichts passiert. Und ich, wenn man das noch nie gehabt hat, man hat so dieses Gefühl, man hat da jetzt so dieses Böse in sich und das muss doch jetzt irgendwie raus. Und das hat sie mir dann schon so angesehen und hat mir dann schon gesagt, naja, sie weiß schon, dass das immer für einen Patienten schwierig ist, nochmal so lang zu warten, aber in der Zeit wird nichts passieren, hat sie gesagt, da passiert nichts. Aber es ist einfach wichtig, dass man wirklich weiß, wo man ansetzt, weil man, dann fängt man vielleicht falsch mit einer OP vorher an und hätte eigentlich eine Chemo gebraucht. Also man muss wirklich wissen, wie weit es fortgeschritten ist, sonst kann man die Therapie nicht richtig und gezielt machen. Und das hat mir dann auch eingeleuchtet und gut, dann haben wir das eben so gemacht, die ganzen Stagings und da war dann Gott sei Dank nichts. Also das hat mich auch nochmal wirklich total belastet. Also ich muss wirklich sagen, das war eigentlich die schlimmste Zeit für mich während dieser ganzen Geschichte bis heute, war der Zeitraum 28. Januar bis, eigentlich bis 16. Januar, weil am 16. Januar hatte ich dieses Abdomen-CT und ich weiß nicht, wieso ich mich in dieses so neu gesteigert habe, aber vor dem hatte ich tierische Angst. Ich habe so Angst gehabt, ich habe in der Lunge Metastasen, weiß gar nicht, woher das kommt, aber habe ich mir so, irgendwie hatte ich so im Kopf. Und wo da nichts war, dann war ich eigentlich schon, also diese Knochensintigraphie, das ging dann locker und ja, und dann war endlich dieser 26. Januar, dann haben wir eine Besprechung gehabt, wie es denn jetzt weitergeht. Und dann war klar, eigentlich schon von Anfang an war ziemlich klar, die Brust muss abgenommen werden, weil die Brust relativ klein ist und durch das, dass, also sie haben dann mittig oberhalb, in der Mitte, so auf 12 Uhr, noch so einen kleinen, ganz kleinen, 0,5 glaube ich, so einen kleinen Knoten gefunden. Und da war so ein bisschen ein diffuses Geschehen, haben sie mir erklärt. Also das war nicht nur so ein Knoten, sondern so ein bisschen so im Gewebe irgendwie, so verschwimmend. Und darum war eigentlich von Anfang an klar, dass die Brust weg muss. Weil sie haben gesagt, sie kennen das gar nicht so großräumig, durch das, dass auch gar nicht so viel Brust da ist, wegschneiden und durch das, dass es an verschiedenen Orten ist, wird sie vermutlich zu 90%, hat sie mir damals schon gesagt, wird die abgenommen. War auch ganz gut, dass ich das von Anfang an schon so irgendwie so im Kopf, habe ich mich zwar momentan noch nicht so damit beschäftigt, aber ich hatte es schon im Kopf. Genau, und dann war klar, wir fangen mit Chemo an und dann OP und dann eventuell Bestrahlung. Also das war noch zu dem Zeitpunkt alles noch nicht ganz sicher.
Wenn du dich in diesen Gesprächen wiedererkennst und merkst, dass sich dein Blick auf deinen Körper verändert hat, dann gibt es bei mir einen Raum dafür. Zurück zu dir ist ein kostenloser Zoom-Abend für Frauen nach einer Krebserkrankung. Ein geschützter Raum, in dem genau das Platz haben darf. Deine Gedanken, deine Gefühle, dein Körper. Wenn du dabei sein möchtest, findest du alle Infos über den Link in den Shownotes. Ja. Hast du denn, Eva, wenn ich kurz dazwischen fragen darf, hast du denn gemerkt, dass der Knoten gewachsen ist? Kam dir das so vor?
Tatsächlich nicht. Irgendwie kam mir der vor, wie wenn der ziemlich gleich war. Also ich glaube, der ist gar nicht so viel. Er war dann, glaube ich, bei der letzten Messung war er 1,8 oder 1,9, so in etwa. Mhm. Und ich meine, so sehr viel größer war er auch vorher nicht, glaube ich.
Und Eva, wie alt warst du, als du da dann das erste Mal zur Mammographie in diesem LKW-Anhänger, bei uns ist das so ein LKW-Anhänger.
Ja, bei uns ist der Bus, da müsste ich dann 51 gewesen sein. Ja, zur 50. Bekommt man die Einladung, 51, ja.
Und weißt du oder wusstest du denn in dem Moment, wo die Therapie feststand, also erst die Chemotherapie und dann die Operation, wusstest du da schon, um was für eine Art Krebs es sich handelt? Was,
ja.
Was war das für
das
eine?
Das wusste ich. Der klassische hormonabhängig, genau, der ganz, also sage ich jetzt mal, der normale oder der
ja, der häufigste. Sich auch relativ gut behandeln lässt und nicht so aggressiv ist, ne?
Genau.
Wie war denn dein Gefühl, als die Ärzte dir gesagt haben, dass die Brust abgenommen werden muss?
Das fand ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Also zum Ersten, ich kann immer Sachen ganz gut wegdrücken, die noch nicht momentan akut sind. Also ich wusste, das kommt vermutlich, aber nicht jetzt. Also habe ich mich damit auch nicht beschäftigt tatsächlich. Ich habe es jetzt gar nicht so schlimm von mir gedacht, wenn es so ist, dann ist so, dann kommt er weg. So habe ich mir das irgendwie gedacht und durch das, dass das ja noch weit, ich habe gewusst, es kommt vorher die Chemo, habe ich mich da eigentlich gar nicht groß damit beschäftigt, bis zu dem, also bis halt dann auf die OP hinging, aber dann habe ich eigentlich gewusst, jetzt kommt die Chemo, jetzt konzentriere ich mich auf die Chemo und nicht auf das, was danach kommt.
Ja, das ist ja eigentlich total bewundernswert, ne? Dass du dich dann auf das, was gerade akut ist, konzentrieren kannst und dich da drauf fokussierst und noch nicht dir Sorgen machst über Dinge, die jetzt einfach noch nicht an der Reihe sind.
Genau.
Wow.
Genau, also da habe ich mich einfach nicht damit beschäftigt. Also wir haben das Jahr vorher schon einen Urlaub gebucht für Ende August muss das so gewesen sein, für Madeira, eine Woche Madeira haben wir gebucht schon gehabt. Und das war immer so im Raum, haben ja viele gefragt, mei, hast du denn schon storniert? Mei, das ist ja blöd, kannst gar nicht nach Madeira fliegen. Habe ich gesagt, nein, ich habe ihn tatsächlich nicht storniert. Ich warte jetzt einfach mal ab, weil ich weiß ja gar nicht, vielleicht passt es ja auch ausgerechnet zwischen den Therapien rein. Und das war immer so mein Ziel, das Madeira werde ich schaffen. Und ich habe es auch geschafft. Es ist mir Wahl auf Madeira.
Schön.
Genau.
Ja. Aber auch schön, ne? Weil du dann ja irgendwie so eine sowas hast, worauf du dich freuen kannst und worauf du so hinarbeitest, nämlich dass du da hinfliegen kannst.
Genau.
Auch schön.
Ja.
Wann hat die Chemotherapie begonnen? Wann ging das los und wie hast du das vertragen?
Also das ging dann eigentlich relativ schnell. Also das Brustzentrum hat mir dann einen Termin bei unserem Onkologen ausgemacht. Wir haben ja das Glück, wir haben so eine ambulante Onkologie, also mit so einer Tagesklinik, wo man wirklich hinfährt, dauert 2 Stunden die Chemo, dann fährt man wieder heim. Also das ist bei uns wirklich top, muss man wirklich so sagen. Und da hatte ich dann einen Termin am 4. Februar bei meinem Onkologen. Und der hat mir dann gleich so gefragt, hat mir das alles erklärt, was alles auf mich zukommt, Haarverlust und das alles. Und dann habe ich gesagt, ja, alles gut. Und dann sagt er, wann soll man denn starten? Sage ich, am besten gleich morgen. Und der hat mich dann ganz verwundert angeschaut. Also das habe ich jetzt auch noch nie so gehabt, dass jemand so heiß drauf ist. Dann habe ich gesagt, doch, am liebsten, von mir aus machen wir es heute schon. Dann habe ich gesagt, nein, das so schnell sind wir nicht. Also dann habe ich wirklich am nächsten Tag angefangen, am 5. Februar ging dann die Chemo los. Dann noch ohne Port, hat man dann irgendwann so dazwischen, ich glaube so bei der zweiten hatte ich ihn dann schon, das ging dann recht schnell, dann noch mal Port gelegt gekriegt. Genau, und am 5. Februar ging es los mit 12-mal Paclitaxel und dann 4-mal die EC, also die klassische Chemobehandlung.
Und da ist es ja so, dass die 12, die du am Anfang kriegst, ja in Anführungszeichen die leichte Chemo sind und die 4 EC, das sind die richtig harten Chemotherapien, oder?
Genau, so heißt es immer. Genau, ja, so wird es gesagt. Habe ich mir aber auch tatsächlich auch gar nicht so drauf, ich weiß auch nicht, ich habe eine Freundin, die hat lang in dieser Onkologie gearbeitet, ich glaube 16 Jahre oder so, von dem her war das natürlich für mich top, die konnte ich immer über alles fragen, wenn ich irgendwie mir dachte, mei, das ist jetzt vielleicht blöd so zum Fragen, das war natürlich für mich auch schon mal ein Riesenvorteil und sie hat auch gesagt, mei, schau einfach mal, wie es ist, das muss so nicht sein und ich soll da gar nicht so drauf hören und genauso habe ich das auch tatsächlich gemacht, ich bin in diese erste Chemo wirklich, hört sich vielleicht wirklich für manche komisch an, aber tatsächlich mit Freude hingefahren. Also ich habe wirklich auf diesen Tag hingefiebert und war so froh, wo endlich die Nadel steckte und diese Chemo durchlief. Wirklich, also das war für mich total positiv. Ich kann es gar nicht anders sagen. Ich weiß nicht, ich habe mir das jetzt auch nicht irgendwie so eingeredet. Mei, da muss man jetzt positiv. Das war einfach so. Und so war das die ganze Chemo tatsächlich. Für mich war dieser Zeitraum, wo diese wöchentliche Chemo war, hat sich die Woche immer um den Mittwoch gedreht. Mittwoch war immer Chemo. Und ich habe immer nur auf den Mittwoch gewartet. Mittwoch ist Chemo, endlich wieder Chemo. Also es war nie so, dass ich mir gedacht habe, Chemo, oh scheiße. Nein, gar nicht. Also wirklich, ich habe das total positiv belegt, aber gar nicht bewusst, sondern das war dann einfach so.
Genau, das ist auch so wichtig, ne? Wenn du ja mit so einer Grundhaltung da reingehst, dass du ja in dem Moment ja was für dich tust. Ich meine, du willst dir heilen.
Ja, genau.
Dann ist es, glaube ich, schon möglich, dass man allein dadurch ein ganz anderes Setting hat, ne?
Genau. Und für mich ist immer wichtig, dass ich was mach dagegen. Also diese Hilflosigkeit, darum war diese Anfangszeit so schwer für mich. Wusste ich nicht, was das genau ist, wie wird das behandelt, wann geht's denn los. Diese Unsicherheiten, mit sowas kann ich gar nicht umgehen. Das ist ganz schwierig. Aber wenn ich dann weiß, also diese Diagnose, das fand ich dann alles gar nicht mehr so schlimm. Also dann habe ich ja schon meinen Fahrplan gehabt und ich wusste, den arbeite ich jetzt genauso ab und dann machen wir das einfach so. So ist es jetzt und das ziehe ich jetzt so durch. Und so war das auch und mir ging es wirklich sehr, sehr gut. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Also ich habe eigentlich gar fast keine Beschwerden gehabt. Also es ging dann natürlich nach 3 Wochen langsam so dieser Haarausfall los. Dann haben wir schon gedacht, so nach 4, 5 Wochen, jetzt glaube ich, muss es dann weg. Hab das dann aber nochmal hinausgezögert, da habe ich auch nochmal mit einer Freundin telefoniert und sie hat gesagt, ach komm, lass doch jetzt einfach mal, vielleicht hört es ja wieder auf. Und das war dann auch tatsächlich so. Es hat wieder stagniert, ja, tatsächlich. Sie sind schon sehr dünn gewesen, aber ich muss sagen, ich habe vorher sehr dicke Haare gehabt und auch sehr viele, auch wieder ein Vorteil dann vielleicht gewesen. Also die Haare waren dünn, aber sie waren immer noch da. Also ich bin bis zur letzten Chemo mit Haaren, wenn auch nicht mehr viel, aber ich habe sie nicht weggemacht. Habe halt dann irgendwann mal Käppis aufgehabt oder so, oder Stirnbänder, das ging dann auch ganz gut, dass man so ein bisschen die Frontpartie so ein bisschen abdeckt. Aber ansonsten, sie waren schon wenig, aber sie sind nicht wirklich ganz ausgegangen zu dem Zeitpunkt.
Aber da bist du die Erste, die mir das erzählt. Das habe ich noch nie gehört.
Ja, also es war in der Onkologie, die haben einmal schon gelacht, also mein Onkologe hat dann auch irgendwann mal, war ich wieder bei der Untersuchung, der hat auch gesagt, das sind aber jetzt nicht mehr ihre richtigen Haare. Habe ich gesagt, doch, weil da habe ich auch bloß so ein Tuch aufgehabt, glaube ich, und dann haben meine normalen Haare nur rausgeschaut. Sag ich, doch, das sind sie immer noch. Dann hat er gesagt, das gibt's ja nicht, hat er gesagt. Aber jetzt gehen dann die EC los, hat er gesagt, nein, ich fürchte, dann werden sie verlieren. Aber nein, selbst da nicht.
Ne? Wow.
Aber sie sind immer leicht dünner geworden und sie sind dann letztlich, ich war dann nie so ganz haarlos tatsächlich, also so glatzig, dann also gar nicht. Also sie sind unterbei schon nachgewachsen, diese neuen Haare, wo auch ausgefallen sind, und die haben dann angeschoben. Und so bei der OP, das war ja dann im Juli, da sind dann im Krankenhaus, haben wir gedacht, jetzt gehen wir doch nochmal Haare aus und dann habe ich ja schon nicht mehr viel gehabt. Und dann habe ich sie mal komplett weggeschnitten, aber da waren schon die ganzen Stoppeln da. Also da war ich dann auch nicht glatzig. Also von dem her bin ich da eigentlich ganz gut durchgekommen. Also was die Haare anbetrifft, ja. Das hat ganz gut geklappt.
Okay, also das finde ich total positiv, weil ich ja hier im Podcast oft andere Geschichten höre und von daher umso schöner, auch mal so eine Möglichkeit zu hören, ja, also dass es auch so sein kann, wie du es jetzt erzählt hast oder wie du es erlebt hast. Wie ging das weiter? Du warst dann mit der Chemotherapie durch und dann stand ja die Operation an.
Genau, dann hieß es, ich soll mir jetzt, ich glaube 6 Wochen so ungefähr wäre die, sollte man sich erholen, so dass sich der Körper von der Chemo erholt. Und dann musste ich mir natürlich klar werden, dann war klar, die Brust muss weg. Gut, dann war natürlich die Überlegung, was macht man jetzt dann, gell? Und zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war für mich irgendwie auch ganz klar, auch so blauäugig, habe mich ja noch nie damit beschäftigt, habe mir gedacht, okay, Brust muss weg, ja, dann machen wir halt wieder einen Aufbau. Also war für mich auch gar keine Diskussion, eigentlich großartig. Das Blöde war nur, Silikon war mir eigentlich von Anfang an sehr unsympathisch, das wollte ich eigentlich nicht. Weil diesen Fremdkörpergefühl, haben wir gedacht, ich glaube, das ist nichts für mich. Dann gibt es ja eigentlich nur noch Eigenfett. Man dachte, na ja, gut, grundsätzlich am sympathischsten, aber diese riesen OP mit diesem riesen Bauchschnitt und und das ist natürlich auch nicht so ganz ohne, hat man jetzt dann auch nicht so wirklich, aber naja. Und das war immer so, da habe ich auch ganz viel mit Freundinnen geredet, weil ich mir so unschlüssig war, was mache ich jetzt? Und irgendwo das Blöde ist, man muss ja vor der OP schon irgendwo entscheiden, was man letztlich dann möchte, weil entsprechend operieren die ja. Also wenn ich jetzt sage, ich mache Silikon, dann muss ja, glaube ich, dieser Expander da eingesetzt werden, zum Hautdehnen. Weil wenn die das natürlich komplett zunähen richtig, dann geht natürlich mit Silikon nichts mehr, weil dann ist ja die Haut nicht mehr da. Also ist ja schwierig. Und irgendwie habe ich immer gedacht, naja, ich habe jetzt irgendwie 3 Möglichkeiten und keine davon gefällt mir wirklich. Also ich will nicht ohne Brust, ich will nicht eigentlich nicht Eigenfett, also grundsätzlich Eigenfett ja, aber nicht diese OPs und Silikon eigentlich auch nicht. Und da habe ich mal auch mit einer ganz lieben Freundin, mit der habe ich auch ganz viel darüber gesprochen, weil das war dann natürlich dann total präsent, dieses Thema plötzlich. Und die hat dann auch irgendwie gesagt, mal vielleicht sollst du das jetzt einfach wirklich abnehmen lassen und lass doch einfach mal Zeit drüber wachsen. Lass das heilen und entscheid dich dann. Und in dem Moment, wo sie das so gesagt hat, hat man gedacht, ah, ich mag ich eigentlich nicht, am liebsten wäre mir gewesen, Brust ab und sofortigen Wiederaufbau, das können sie ja auch machen, natürlich. Ja, und das war dann immer irgendwie so dieses, ich wusste nicht wie, und eigentlich war es dann ganz gut, dass bei mir dieser sofortige Wiederaufbau gar nicht möglich war oder beziehungsweise mein Operateur gesagt hat, das macht er dann in diesem Fall nicht, weil bei mir noch nicht klar war, ob ich eine Bestrahlung brauche. Und er hat gesagt, bei einer Bestrahlung, wenn noch kommt und wir machen vorher einen Wiederaufbau mit Eigengewebe und die Bestrahlung macht dieses Gewebe wieder kaputt, dann haben wir ja das Gewebe verbraucht, ich kann mir ja nicht nochmal was aus dem Bauch schneiden. Das ist bei Silikon natürlich anders, wenn du auf Silikon bestrahlst und die Silikonkissen geht kaputt, dann wechselt man es halt aus. Aber bei Eigengewebe ist das halt schwieriger. Ist zwar bei Silikon dann auch nicht toll natürlich, aber dann haben wir gedacht, ja, nein, das stimmt. Aber für mich war dann schon klar, Silikon auf keinen Fall. Und naja, dann haben wir gedacht, gut, dann machen wir halt war auch wieder so meine Taktik wie immer, ich mache Eigengewebe, gefällt mir zwar die OP nicht, aber beschäftige ich mich jetzt noch nicht damit, ist ja noch nicht so. Ich muss ja nach Bestrahlung, wenn Bestrahlung ist, auch noch mal ein halbes Jahr warten. Und dann haben wir gedacht, das ist noch so lang hin, da kann ich mich dann auch noch damit beschäftigen. Also war für mich klar, zu dem Zeitpunkt, ich nehme die Brust ab und mache dann wieder Aufbau mit Eigengewebe. Und dann war diese OP im Mitte Juli. Und die ist sehr gut verlaufen. Da hieß es dann auch anfänglich, also sie machen ja dann diese Pathologie, dann war praktisch im Brustgewebe, der Tumor war weg, also beide Tumore oder auch dieses ganze diffuse Geschehen war weg. Also, und die Lymphknoten haben sie ja dann 4 entnommen. Und da hieß es erst so im Schnellschnitt, hieß es eigentlich erst, also alle Lymphknoten waren dann auch frei, auch dieser Befallene, der ja schon so groß war, dieser Tischtennisball-große. Und aber in der Pathologie hat sie dann schon rausgestellt, dass der noch leichte Spuren hatte. Also der war noch nicht ganz frei, der große Lymphknoten. Aber die anderen waren frei. Genau, also habe ich jetzt keine große Achselausräumung, Gott sei Dank, gebraucht. Also es wurden nur 4 Lymphknoten entnommen. Und letztlich war nur in dem, der ja vorher schon, der markierte Lymphknoten, der hat noch Spuren von Krebszellen gehabt.
Aber genau. Hat das denn was an deinem Therapieplan geändert, dass da noch Krebszellen drin waren? War das quasi mit einkalkuliert und die Bestrahlung würde dann den Rest erledigen?
Na, so wirklich einkalkuliert. Also sie haben dann schon auf diese Pathologie gewartet, weil es ja von den Leitlinien her ja auch so ist. Also man ist, glaube ich, auch schon davor ausgegangen, weil nachdem dieser eine Lymphknoten so groß schon war, dass andere Lymphknoten auch befallen sind. Ich glaube, davon sind sie schon eher ausgegangen. War aber wohl nicht so. Also offensichtlich hat der eine wirklich alles aufgenommen. Deswegen ist der so dick geworden. Dem war ich dann immer sehr dankbar im Nachhinein. Ich hoffe, der hat wirklich alles aufgefressen. und sie haben dann wirklich auf diese Pathologie gewartet, weil von den Leitlinien her ist es ja so, ich glaube, bei 1 bis 3 befallenen Lymphknoten ist ja eine Bestrahlung nicht zwingend, sondern, was heißt zwingend, es liegt ja immer in der Entscheidung vom Patienten, aber von den Leitlinien her nicht unbedingt notwendig. Ab 4, glaube ich, wird die Bestrahlung von Haus aus, glaube ich, empfohlen. Und jetzt war es bei mir so, ich habe dann eben nur einen befallenen Lymphknoten gehabt. Der Tumor war unter 2 Zentimeter. Es gab dann noch irgendwas, weiß ich gar nicht mehr. Also es gibt da so verschiedene Punkte, die angeschaut werden, ob eine Bestrahlung notwendig ist. Und bei mir waren alle Punkte immer so unterhalb leicht, unterhalb der Grenze. Also immer in diesem, man kann, aber man muss jetzt auch nicht. Also es war keine harte Indikation. So hat es mir meine Operatorin, die, was mich operiert haben, gesagt, es gibt keine harte Indikation für eine Bestrahlung. Das liegt praktisch eigentlich in meiner Entscheidung dann. Also von Arztseite aus hätte ich es nicht unbedingt gebraucht. Und sie haben mir dann gefragt, ob ich mich beraten lassen möchte dazu, in diesem Bestrahlungscenter. Und habe ich gesagt, na, auf jeden Fall. Da war aber eigentlich schon, wo ich hingefahren bin, für mich klar, dass ich eine Bestrahlung mache, auf jeden Fall. Und die hat mir das dann auch alles erklärt und hat auch immer gesagt, das ist bei mir wirklich alles immer so ein bisschen schwierig, weil ich immer so ein bisschen an der Grenze, immer so, nicht ganz schön, aber auch nicht ganz schlecht. Also es war immer so, ich war mittendrin und hat mir das alles so erklärt. Und sie hat mir dann zum Schluss nur gefragt, wie hoch mein Sicherheitsbedürfnis ist. Dann habe ich gesagt, sehr hoch. Dann hat sie gesagt, ja, dann bestrahlen wir. Dann habe ich gesagt, so machen wir es. Und dann haben wir auch gesagt, wir bestrahlen nicht nur die Brustwand, sondern auch den Lymphabfluss bis so und so, wo der Hals beginnt, also den ganzen Lymphabfluss mit, weil man ja nicht weiß, ob der Lymphknoten nicht doch vielleicht schon etwas auf die Reise geschickt hat. Ja. Und darum haben wir gesagt, bestrahlen wir das mit. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, das passt für mich sehr gut. Wann fangen wir an? Hat man natürlich mein Madeira noch im Kopf gehabt. Und dann war das sehr gut. Also ich habe praktisch Madeira gemacht. Die eine Woche kam dann zurück und dann ging die Bestrahlung los, eine Woche später.
Und wie viele Bestrahlungen hast du da bekommen?
Auch dieses klassische 6 Wochen. 6 Wochen jeden Tag, genau, 5-mal die Woche, immer diese 10 Minuten Bestrahlung.
Das heißt, du bist dann im Herbst letzten Jahres mit der Akuttherapie fertig gewesen, oder?
Genau, im Oktober war ich fertig.
Im Oktober.
Ende. Genau.
Und ich habe noch eine Frage zu der Operation. Du hast ja gesagt, du hast also erstmal die Entscheidung noch aufgeschoben mit dem Wiederaufbau und hast dich erstmal dagegen entschieden. Ist es denn so, dass da aber die Haut schon irgendwie noch stehen bleiben muss, damit man danach überhaupt Gewebe hat, wo man dann ja das Gewebe aus dem Bauch reinpacken kann? Also Brustwarze und die Haut der Brust oder wie war das?
Na, das ist tatsächlich alles weg. Also das ist auch ganz glatt worden bei mir. Also es ist richtig glatt, da ist keine Haut mehr da. Und diese OP ist ja eigentlich so, ich habe da einmal gemeint, da muss irgendwie was stehen bleiben, dann wird das da irgendwie da so neu gemacht. Aber es ist ja eigentlich, glaube ich, so, dass diese Naht ja wieder aufgemacht wird. Dann hat man ja eine offene Naht. Und dann wird ja aus dem Bauch, da wird ja direkt ein Lappen rausgeschnitten. Das ist ja nicht nur
mit der Haut vorne dran, sozusagen.
Ja, genau. Ach, so habe ich das verstanden. Ja. Da wird dieser ganze Lappen samt Gefäßen aus dem Bauch rausgeschnitten und praktisch dann in dieses offene Loch oder wie man das auch bezeichnet, oder diesen Schnitt dort angenäht. Und dann brauche ich ja praktisch an der Brust eigentlich keine Haut, weil die kommt ja vom Bauch.
So wie krass, dass das funktioniert, ist ja unglaublich.
Ja, genau, weil so war das, weil mein Entschluss war ja zu dem Zeitpunkt, so haben wir auch die Operation gestartet, dass ich dann anschließend einen Wiederaufbau mit Eigengewebe mache.
Ja.
Drum muss es ja so funktionieren, weil sonst hätte er mich so ja nicht operiert. Weil ich, genau. er ist ja davon ausgegangen, ich mache dann einen Aufbau mit diesem Eigengewebe. Mhm. Und dann packen die praktisch diesen ganzen Lappen aus dem Bauch raus und machen den oben wieder fest, mit den Gefäßen auch. Da werden ja auch die Gefäße tatsächlich wieder verbunden. Darum ist es ja so eine komplizierte OP, die dauert auch sehr lang. Mhm. Hat man halt natürlich den Vorteil, dass man eigentlich wirklich wieder eigentlich eine ganz normale Brust, auch die wieder warm wird, weil die ja an, die ist ja an Gefäßen verbunden im Idealfall, wenn das dann alles so klappt. Genau.
Ja, also die Medizin kann schon echt ganz unglaubliche Sachen wahren.
Ja, auf jeden Fall.
Hast du den Wiederaufbau machen lassen oder hast du dich zwischenzeitlich auch irgendwie daran gewöhnt, dass der Körper so aussieht, wie er aussieht?
Ich habe ja dann Reha gleich gehabt, Anschlussreha Mitte November. Das war total schön, weil man so 3 Wochen wirklich nur für mich. Ich habe ja 3 Kinder, also gut, die 2 Großen, die sind ja schon erwachsen und der Kleine ist jetzt 13. Aber trotzdem, man hat halt so seinen Haushalt und seine Arbeit und man ist immer beschäftigt. Mhm. Und es war so schön, 3 Wochen einfach Zeit für sich zu haben, einfach sich an gedeckten Tisch zu setzen und einfach zu machen, was man will, ohne irgendwie Störungen von außen. Und das hat mir tatsächlich wirklich total gut getan. Also das kann ich echt auch nur jedem empfehlen, weil das einfach diese Zeit, sich zum Nehmen, einfach mal aus dem Alltag rauszunehmen, auch von der Familie raus. Ich war ja bewusst ein bisschen weiter weg. Ich wollte eigentlich nur weiter weg, aber das ging leider bei der Anschlussheilbehandlung nicht, weil ich einfach für mich sein wollte tatsächlich. Also nicht, weil ich meine Familie nicht mag oder nicht sehen will. Wir haben ja jeden Tag auch telefoniert und über Skype geht ja alles mittlerweile sehr gut. Aber ich wollte einfach mal die Zeit nutzen für mich und einfach jetzt dachte mir, jetzt ist diese ganze Zeit vorbei, diese Akuttherapie, einfach mal zu reflektieren, wie das jetzt alles jetzt, was, dass man das einfach mal so im Kopf ein bisschen so klar kriegt, weil man ist ja so schon sehr fremdgesteuert in dieser Akuttherapie von Termin zu Termin und jetzt machen wir dies und machen wir jenes und dann war das alles um und dass man sich da einfach mal neu sortiert. Und in diesem Reha-Aufenthalt ist mir plötzlich beim Spaziergang tatsächlich wie Schuppen von den Augen fast gefallen, dass ich mir gedacht habe, wie komme ich überhaupt auf diese Idee, mich da operieren zu lassen? Weil für mich zu dem Zeitpunkt schon ganz klar war, dass für mich das echt wirklich schön ausschaut. Also da hat der Operateur wirklich, die haben ganze Arbeit geleistet, die haben das einfach zu schön gemacht tatsächlich. Das ist die Naht, also ich habe da gar nichts. Das ist wirklich glatt. Man sieht vorne die Naht auch kaum, weil die ja innen vernähen. Also das ist ja dann wie, man hat ja nicht so diese Stiche, die man dann so sieht. Das ist nur an den Enden. Und jetzt schaut es für mich so stimmig aus, von Anfang an eigentlich. Ich habe das nie irgendwie erschreckend gefunden. Und dann habe ich mir gedacht, na, warum würde ich das jetzt machen? Für mich ja nicht schon mal. Also ich brauche es nicht. Für die anderen muss ich es nicht machen, weil erstens mal sehen die das gar nicht. Also das sieht man ja wirklich nicht. Und mein Mann hat auch gesagt, du, das musst du entscheiden, das ist dein Körper. Er ist mit allem fein, wenn ich ihn mache, einen Aufbau, und wenn ich ihn nicht mache, auch. Also das kann ich, und das war dann natürlich schon gut, dass ich so diese Freiheiten auch gehabt habe. Also für mich war dann klar, ich mache keinen Aufbau. Also für mich ist momentan also gar keine Diskussion für einen Aufbau tatsächlich.
Das klingt total schön und das klingt irgendwie so, als wärst du total fein so mit dir,
genau.
Ne? Mit dir und deinem Körper.
Ja.
Ich höre in Interviews immer wieder, dass es natürlich nicht jeder Frau so geht.
Ja.
Und ja, vielleicht hat jetzt auch die ein oder andere Hörerin gemerkt, wie sehr sich der eigene Blick auf den Körper nach einer Erkrankung verändern kann. Und genau an diesem Punkt setze ich auch mit meiner Fotografie an. Mhm. Ich begleite Frauen, die nach einer Krebserkrankung wieder Zugang zu sich und ihrem Körper finden möchten.
Ja.
Und liebe Hörerin, wenn dich das anspricht, dann schau gern auf meiner Website vorbei oder schreib mir direkt. Alle Infos verlinke ich natürlich in den Shownotes und ich freue mich, wenn ich dich ein Stück auf deinem Weg begleiten darf. Liebe Eva, du hast jetzt also die Akuttherapie hinter dir. Du hast Zugang zu deinem Körper, du fühlst dich in dir selber wohl. Wie hat sich denn dein Leben sonst noch verändert, abgesehen von den ganzen körperlichen Dingen, die du erlebt hast?
Also jetzt eigentlich so jetzt so nach außen hin gar nicht so großartig, weil es ist eigentlich alles so wie immer. Ich arbeite jetzt auch wieder seit 1. Januar ganz normal, wo ich vorher war. Das macht mir auch sehr viel Spaß. So nach außen hin, ich wollte jetzt auch gar nicht groß mein Leben verändern, weil ich habe mein Leben eigentlich vorher auch ganz gern gemacht. Also habe jetzt nicht diese Notwendigkeit gesehen, jetzt groß was, also an diesem großen Ganzen zu verändern. Was sich schon tatsächlich verändert hat zum Guten, deswegen, also wie gesagt, es hat ja immer alles irgendwo auch Schlechtes, hat sein Gutes. Also ich nehme mich jetzt selber wichtiger tatsächlich, also seitdem, das muss ich schon sagen. Also es war vorher durch... Ja, wenn man Mutter ist und irgendwie, man kommt schon immer irgendwo an letzter Stelle. Also, oder bei mir war es zumindest so. Also man macht immer für alle anderen und Hauptsache, das Essen steht am Tisch und wenn ich da, also irgendwie, ich nehme mich jetzt selber irgendwie ein bisschen wichtiger, also jetzt ohne egoistisch deswegen zu werden, also das bin ich jetzt von Haus aus schon mal nicht, aber einfach mal, dass man einfach sagt, zum Beispiel, ich wollte lang vor der Erkrankung schon lang wieder ins Fitnessstudio gehe, weil ich früher da immer, bevor ich Kinder gehabt habe, immer gern war und viel und irgendwie mit den Kindern und mit dem Arbeiten irgendwie habe ich gesagt, ich möchte gern, aber wann mache ich denn das? Ich habe ja keine Zeit und habe es halt nie gemacht. Und jetzt zum Beispiel, weil mir ja gesagt wurde, dass das Sport natürlich sehr gut ist, jetzt um einen Rückfall zu vermeiden und speziell auch Krafttraining auch gut ist, jetzt gerade jetzt bei mir, jetzt durch diese Antihormontherapie, geht ja alles auf die Knochen und mit Osteoporose und ja, Wechsel, weiß man ja alles. Und da ist ja Krafttraining ja auch sehr gut. Und dann haben wir gedacht, so, das und jetzt melde ich mich an und habe mich dann im Oktober schon angemeldet fürs Fitnessstudio und gehe jetzt da wieder dreimal die Woche ins Fitnessstudio und es funktioniert auch tatsächlich, auch mit Kindern und auch mit Arbeiten. Man muss halt nur wollen. Also vorher habe ich mich da halt immer ein bisschen hinten angestellt und habe gedacht, naja, jetzt muss ich aber erst noch das und jenes und dann muss man putzen und jetzt muss ich, und das mache ich jetzt so nicht mehr. Ich nehme einfach mal auch die Freiheit, dass ich sage, so, jetzt treffe mich halt mit einer Freundin, weil mir das immer total wichtig war. Also meine Freundinnen waren sehr, sehr wichtig für mich. Dass ich mich einfach mal wieder mit denen treffe, da gehen wir mal auf einen Kaffee, dann gehen wir spazieren oder dass ich mich da einfach mal rausnehme. Und wenn ich dann nicht genau zu Hause bin, wenn mein Sohn aus der Schule kommt, dann ist es so. Ich sag's ihm vorher natürlich, aber letztlich ist es ihm ja auch tatsächlich, jetzt wird er 14, also der muss ich nicht rund um die Uhr da sein. Aber irgendwie habe ich immer so das Bedürfnis gehabt, der kommt von der Schule, ich muss da sein, das Essen muss schon am Tisch stehen. Also das geht auch so mal. Also ich schaue natürlich schon, dass das grundsätzlich so läuft, wie es laufen soll. Aber wenn es mal so ist, dass ich sage, ich komme halt nicht heim, ich treffe mich erst nur mit einer Freundin, ich komme später, ist das völlig in Ordnung. Und das ist auch von meiner Familie total akzeptiert. Also das kommt jetzt auch nie, sag mal, und das geht doch nicht. Aber ich habe das vorher einfach nie gemacht. Also irgendwie, das hat sich tatsächlich ins Positive. Einfach, ich mache jetzt einfach auf viele Sachen, die mir gut tun, wo ich weiß, das tut mir gut. Und genauso schaue ich, dass ich Sachen, wo ich merke, das tut mir nicht gut, das lasse ich. Einfach, dass man mal Nein sagt, wenn man sagt, ach, das ist mir jetzt irgendwie zu viel, ich mag jetzt eigentlich nicht, dass man einfach mal sagt, na. Und das war vorher auch immer schwierig. Man ist so in seinem, so in seinem Leben drin und wird da immer so mitgerissen von Alltag, Arbeit und ja, wie es halt bei den meisten so ist.
Wobei ich aber auch sagen muss, ich finde, dass das schon auch langsam wiederkommt, wenn die Kinder größer werden, ne? Dass man wieder mehr Freiheiten hat. Also ich habe auch ein Kind in dem Alter wie deines, dein Jüngstes, auch mein Jüngstes. Und ich merke, dass das für mein Kind zumindest auch eine ganz willkommene Abwechslung ist, wenn ich mal nicht zu Hause bin.
Ja, klar. Aber bei mir hat sich halt nur dieser Zeitraum so gestreckt, weil die zwei Großen sind ja schon 24 und 22. Und der Kleine war ja nochmal so ein Nachzügling. Deswegen hat sich bei mir dieser Zeitraum, wo man für Kinder immer präsent sein muss, ja natürlich sehr in die Länge gezogen, natürlich durch diesen Nachzügling noch.
Durch diesen Altersunterschied.
Genau, das sind ja doch 10 Jahre.
Ja.
Genau, von dem her. Aber letztlich, ich hätte es auch vorher anders organisieren können, ist jetzt im Nachhinein betrachtet. Ich hätte auch vorher geschafft, ins Fitnessstudio zu gehen, vermutlich. Aber irgendwie.
Naja, klar, aber da lag dein Fokus nicht drauf. Ne? Also ich glaube, es ist gerade bei uns Frauen ja ganz häufig so, dass wir uns immer kümmern und so weiter. Ne? Und da uns ja auch irgendwie ein Stück weit freiwillig in diese Rolle begeben.
Genau.
Und manchmal aber erst solche Stoppschilder kommen müssen, dass wir merken, oh, Moment mal, ich darf aber auch die Priorität auf mich setzen.
Genau so ist es, genau so. Genau so, Stoppschild, das passt wunderbar. Ja, so war das dann für mich auch. Ich habe mir gedacht, jetzt irgendwo Stopp, also jetzt vielleicht. Und das war auch anfangs, das war diese liebe Ärztin, bei der ich am Anfang war, das ist mir auch so im Kopf geblieben, weil die dann auch so gefragt hat, wie läuft denn das so ab mit der Chemo, wie muss ich mir das denn vorstellen? Bin ich da bettlägerig oder kann ich arbeiten oder ist mir übel oder wie ist denn das so? Oder kann ich da vielleicht sogar arbeiten? Und dann hat sie gesagt, mei, das ist ganz unterschiedlich. Sie hat viele Frauen, die auch arbeiten während der Chemo. Und dann hat sie aber gesagt, mei, schauen Sie mal einfach, überlegen Sie sich das mal. Sie haben jetzt 3 Kinder großgezogen. Vielleicht ist jetzt mal der Zeitpunkt, an sich selbst zu denken. Und diese Worte sind mir wirklich total in Gedächtnis geblieben, die ganze Zeit über. Immer wenn ich wieder so leichte Rückfälle, ich hatte nämlich mal zwischendurch tatsächlich wieder so diese Idee zwischen den Chemos, weil es mir ja immer so gut ging, habe schon mal fast ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich war ja dann immer am Berg und beim Radlfahren und mir ging's ja top, gell? Und da hatte ich schon fast direkt ein schlechtes Gewissen, dass ich krank geschrieben bin. Und mir dachte, nein, muss ich ja fast wieder in die Arbeit. Und dann ist mir das aber immer wieder, ist mir immer diese Ärztin wieder in den Sinn gekommen und irgendwie haben wir gedacht, nein, sie hat schon recht. Ich arbeite jetzt schon seit fast 40 Jahren. Da kann man sich jetzt einmal diese Auszeit nehmen. Und die habe ich mir genommen und ich glaube, es war wirklich gut so. Also ich glaube wirklich, mir wäre es nicht so gut gegangen, hätte ich zwischendurch gearbeitet, weil man einfach wieder mehr so Stress hat. Und den Stress, den hatte ich halt jetzt einfach nicht. Ich konnte mich wirklich komplett auf diese Therapie konzentrieren und dann einfach meine Freizeit so gestalten. Und das habe ich dann auch wirklich aus vollen Zügen so auch mitgenommen, ja, und genossen tatsächlich. Ja.
Und jetzt hast du ja gesagt, bist du wieder arbeiten, seit diesem Jahr erst, oder?
Mhm, seit 1. Januar.
Und wie fühlt sich das an? Ist das für dich gut so oder fehlt dir jetzt die freie Zeit, die du vorher hattest?
Na, es war natürlich eine Umstellung, wenn man so ein Jahr in dieser Krebsblase ist, sage ich schon fast. Also es ist fast wie eine Blase, weil man so fremdgesteuert ist. Man kann ja nichts mehr selbst bestimmen. Das ist so eine Blase und aus der kommt man raus. Das ist ja irgendwie so ein bisschen ein geschützter Raum, irgendwie, weiß nicht, und plötzlich kommt man aus der raus und kommt wieder ins normale Arbeitsleben, also das war schon anfangs ein bisschen, ich habe dann auch nicht gewusst, wie ist denn das jetzt so mit meinem Hirn, weil es heißt ja immer Chemo-Brain und man ist nicht mehr so, ja, dass das auch ein bisschen dauert, das habe ich schon ein bisschen gemerkt tatsächlich, so am Anfang, so mit der Konzentration und irgendwie, dass mir so Fehler unterlaufen sind, die so früher also nicht so gemacht habe, aber das geht dann eigentlich ganz gut. Also da rutscht man dann schon wieder rein. Und mittlerweile bin ich total froh und ich wollte da unbedingt wieder arbeiten und ich wollte da wieder an meinen Platz, weil ich da total liebe Arbeitskolleginnen habe und Kollegen. Und ich bin auf diesem Platz ja erst ein Dreivierteljahr gewesen eigentlich. Ich bin ja intern in meinem Betrieb auf einem anderen Posten und diese Kolleginnen und Kollegen kenne ich noch gar nicht so lang. Also eigentlich ein Dreivierteljahr, dann war ja meine Diagnose. Aber die waren ja auch alles so lieb, dann haben sie mir wieder Blumen geschickt und Süßigkeiten und eine liebe Karte und angerufen und also das war so toll und irgendwie, ja, das haben wir dann auch gefehlt, muss ich echt sagen. Und ich war dann wirklich froh und jetzt bin ich wieder da und na, macht richtig Spaß, doch, ich gehe gerne in die Arbeit.
Aber da merkt man auch mal wieder, wie wichtig so ein soziales Umfeld, so ein soziales Sicherheitsnetz ist, ja, ne? Was total. Das für einen großen Stellenwert hat.
Total, total. Ja, ich weiß nicht, wie das Menschen machen, die sowas nicht haben. Also keine Familie, keine Freunde oder keine richtigen Freunde. Das weiß man ja immer nicht so genau. Für mich war auch ganz wichtig der Hund tatsächlich. Ich habe einen Hund, der war auch total wichtig für mich. War immer so dieser Impuls, jetzt gehen wir wieder raus. Klar, weil der Hund muss ja raus. Das hat auch viel gemacht, ja. Doch. War auch sehr positiv.
Schön. Ach, liebe Eva, das klingt auf jeden Fall wirklich so, als hättest du Glück gehabt, aber auch
ich
irgendwie.
Hoffe.
Ja, total. Also im Vergleich zu vielen, vielen anderen Geschichten. Wenn du schon die ein oder andere Folge aus dem Podcast gehört hast, dann weißt du ja, was ich meine.
Ja.
Von daher danke ich dir von Herzen, dass du deine Geschichte hier geteilt hast. Gibt es etwas, was du zum Ende unserer Folge der ein oder anderen Hörerin oder dem ein oder anderen Hörer noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, das meiste, glaube ich, habe ich jetzt eh schon im Gespräch gesagt. Also, aber was mir wirklich wichtig auch war oder auch für mich so ein bisschen mit der Grund für diesen Podcast oder dass ich auch mal was dazu sagen wollte, ist eben diese, also meine Geschichte, die da einfach ein bisschen unglücklich am Anfang verlaufen ist und einfach, dass sich Frauen bewusst sind, dass das ihr eigener Körper ist und man nicht immer, natürlich muss man auf den Arzt hören, aber wenn man das ein ungutes Bauchgefühl hat, wenn man selber irgendwie merkt, irgendwie bin ich nicht so zufrieden, was der gesagt hat, dann bitte einfach zu einem anderen Arzt mal gehen. Das ist nicht verwerflich, man ist deswegen auch nicht lästig. Einfach, damit man für sich dann weiß, das ist alles in Ordnung. Das heißt nicht, dass jeder jetzt, wenn er irgendwas spürt und sagt, oh, das hat der Arzt gesagt, das ist gutartig, dass man das alles in Frage stellt. Das meine ich damit ja nicht. Also ich will jetzt nicht, dass jeder meint, der hat gesagt, das ist gutartig, dann ist es wahrscheinlich doch nicht so. Also so nicht, aber wenn man selber einfach das Gefühl hat, so wie es bei mir ja war und das mich jetzt im Nachhinein einfach wirklich fast, also einfach ärgert von mir selbst, dass ich da nicht einfach gesagt habe, weil letztlich muss ich es jetzt ausbaden und nicht mein Arzt. Es ist mein Körper klar. Und das muss einem immer bewusst sein. Es ist der eigene Körper und wenn man da irgendwas übersickt, dann muss man es selber ausbaden, weil der Arzt geht zur Tagesordnung über, aber selber muss man mit dieser Krankheit dann einfach leben. Und bei mir war es eben wahrscheinlich dieser Lymphknotenbefall. Und das würde ich gerne mitgeben, dass man einfach wieder lernt, auf sein Bauchgefühl zu hören. Und wenn man sich nicht gut fühlt mit einer Aussage vom Arzt oder sich da nicht verstanden fühlt, dass man sich einfach nicht scheut, dass man woanders hingeht.
Genau. Ja, ganz wichtig. Vielleicht konntest du, liebe Hörerin, dich an der einen oder anderen Stelle wiederfinden. Oder vielleicht hast du auch gespürt, dass etwas in dir auf Resonanz trifft. Wenn du merkst, dass du dir auf deinem Weg Unterstützung wünschst, ich begleite Frauen auch fotografisch nach einer Krebserkrankung. Und am 15. Juni findet mein 6. Schönen-Stark-Foto-Event statt. Das ist ein Tag, an dem Frauen nach einer Krebserkrankung zusammenkommen, fotografiert werden. Und ja, es ist einfach ein Tag voller Lebensfreude, der lange nachwirkt und einfach gut tut. Alle Infos hierzu findest du auf meiner Website. Ich verlinke das natürlich für dich auch in den Shownotes. Ja. Liebe Eva, ich danke dir für deine Zeit und ja dafür, dass du deine Geschichte hier so offen erzählt hast. Und ich wünsche dir
sehr gern.
Alles, alles Gute.
Dankeschön. Dir auch.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziska-günther-fotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @Franziska-Günther-Fotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.